Und ich glaube, so wird bei den Orcas total viel Wissen weitergegeben. Das ist so eine Art Urinstinkt, der sich da so manifestiert, der dann ja an die Nachkommen weitergegeben wird. Und ich glaube, so können wir das bei uns Frauen in der menschlichen Gesellschaft sozusagen auch stärker noch integrieren, dass wir mehr auf unser Bauchgefühl hören, mehr auf die Intuition, mehr vielleicht auch bei unseren Müttern und Großmüttern nachfragen und aus den Erfahrungen und Erkenntnissen schöpfen und eben nicht so in diesen Lebensstil rücken. Wir müssen alles selber entscheiden, alles selber erfahren, alles selber irgendwie bewerten, sondern dass man sich da auch an den Erfahrungen und Erkenntnissen der älteren Generationen vielleicht stärker bedient oder da auch Unterstützung und Hilfe sucht.
What's up, Sisters? Hier ist Nat und schön, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast mit dabei bist. Weihnachten steht ja gerade vor der Tür und vielleicht hast du auch ein ziemlich krasses, transformatives Jahr voller Veränderungen, Bewegungen, unterschiedlichen Ereignissen. Vielleicht bist du über dich hinausgewachsen, vielleicht sind Dinge passiert, wo du nie im Leben dran gedacht hast, dass es passieren wird. Es war ja auch astrologisch das Jahr der Veränderung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin fix und fertig. Ich bin zwar glücklich fix und fertig, aber kann jetzt auch einfach, wie die Podcast-Folge heißt, Santa, I need a break, eine Pause gebrauchen. Und wir haben heute eine ganz tolle Folge, weil wir tauchen in ein Thema ein, das nicht nur die Ozeane, sondern uns Frauen auch bewegt. Und zwar, was wir von Walen und Delfinen lernen können. Und diese Sachen, die wir hier in diesem Podcast besprechen, sind perfekt für die Zeit jetzt. Ich meine, gerade zur Weihnachtszeit, wenn Hektik und To-Do-Listen überhand nehmen, lade ich dich jetzt in dieser Folge ein, eine Pause einzulegen und zu reflektieren. Was wäre denn eigentlich, wenn wir uns wie Wale auf das Wesentliche mal besinnen würden oder auf Teamarbeit, Intuition, Family und Community und die Kraft des Spielens und Ausruhens wieder in den Vordergrund bringen? Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen crazy an, aber wir haben eine ganz, ganz tolle Frau, eine ganz tolle Sister heute bei uns und zusammen mit Bianca von WDC sprechen wir über das faszinierende Zusammenspiel von Mensch und Meer, die wichtige Rolle von Frauen in unseren Familien und Gemeinschaften und warum Rest is Productive nicht nur ein Spruch ist, sondern ein Geschenk ist, das wir uns selbst vor allem zu dieser Zeit jetzt machen dürfen. Mach es dir also gemütlich, Sister. Lass uns in die Tiefen eintauchen und ich bin gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde mich im neuen Jahr wieder bei dir melden, weil bei Hugo Sisters gibt es dann nämlich ein paar Veränderungen. Ja, Hugo Sisters nimmt nämlich eine neue Form an und ich freue mich jetzt schon, dich dann nächstes Jahr mit dabei zu haben. Du wirst alles über den Podcast wie immer erfahren oder auch unseren Instagram-Kanal. Deswegen just follow, alles in der Beschreibung natürlich wie immer verlinkt. Unter anderem haben wir aber ein wunderbares Event, was am 12.01. online passiert. Und zwar ist es ein Online-Day-Retreat, das Being und Becoming heißt. Und ich habe mich da mit 5 anderen Sisters zusammengetan, die auch schon teilweise bei uns hier in den Podcasts waren und gesagt, lasst uns doch mal das neue Jahr, dieses New Year, New Me, neu definieren. Ohne Druck, sondern einfach mit Leichtigkeit, Freude, Bewegung, Reflexion und Themen auch annehmen, die wir uns ja immer mit so New Year's Resolutions machen, also sprich Finanzen, wie gehe ich damit irgendwie um, wie kann ich mich auch für das neue Jahr finanziell gut aufstellen, das sind gute, gesunde Routinen, die wirklich zu mir passen, wie kann ich auch diese Routinen so anpassen, dass ich mich da nicht reinstresse und nicht sauer auf mich werde, wie kann ich vielleicht auch ein paar Dinge vergeben, die im letzten Jahr nicht so gelaufen sind und auch das letzte Jahr ein bisschen reflektieren, um Raum für neues Selbstbewusstsein zu machen, neue Visionen, neue Manifestationen. Ich werde auch viel Chakra-Healing mit dir in diesem Tag machen oder auch unsere weibliche und männliche Energie ein bisschen ausbalancieren. Und wir schließen den ganzen Tag dann noch mit einem Women's Circle ab. Und auf den freue ich mich schon besonders, weil da einfach nochmal viel Austausch passieren kann. Und du wirst es in dieser Folge auch merken, wir können unglaublich viel von der Natur lernen. Und deswegen sage ich auch immer zu Weihnachten, ist es eigentlich eine schöne Zeit, wo man ein bisschen runterkommt und auch diese Chance von Reflexion hat, auch mal zu überlegen, hey, wie kann ich eigentlich auch was zurückgeben? Wir nehmen ja sehr, sehr viel in unserer Gesellschaft und gucken immer mehr so auf uns. Und deswegen haben wir hier auch in der Folge natürlich verlinkt, wie du zum Beispiel WDC auch unterstützen kannst. Du kannst dir natürlich auch andere Organisationen aussuchen. Aber ich glaube, manchmal ist es auch ganz schön, auch fürs Karma, einfach mal ein bisschen zurückzugeben und nicht immer nur bei sich zu gucken, was brauche ich, sondern wir sind ja Teil eines Ganzen, einer Community, einer Welt, einer Natur. Und da vor allem in Zeiten wie jetzt mehr zusammenzuhalten, mehr Community zu denken. Ich freue mich auf alles, was kommt mit dir. Wenn du Lust zum Beispiel auf dieses Retreat hast, bis zum 25.12. gibt es noch den Early Bird Preis. Den Link zur Anmeldung findest du wie immer bei uns in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Zeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bianca, hello, hello, hello. Ich freue mich so sehr auf diese Folge, weil ich schon witzigerweise seitdem, eigentlich bevor ich schon gegründet habe, so vor 2 Jahren, als die Idee das erste Mal in meinen Kopf kam, habe ich gesagt, wenn ich gründe, möchte ich zurückgeben und ich möchte mehr Awareness auf ein Thema geben, was für mich so wichtig ist. Und ich verstehe bis heute auch nicht, warum da nicht so viel Aufmerksamkeit, oder vielleicht kommt es jetzt nach und nach, aber warum Menschen sich nicht so viel damit beschäftigen. Und ich habe euch, eure Organisation, schon vor Ewigkeiten gefunden, immer wieder gespendet, ich immer wieder verfolgt und einfach geschaut, was ihr macht. Und ich finde es so beeindruckend. Ich finde es richtig, richtig schön, auch die Art und Weise, wie ihr es macht. Und heute habe ich die Ehre, und das muss ich wirklich sagen, mit dir sprechen zu dürfen, weil du arbeitest nämlich für WDC. Und das ist etwas, wo ich wirklich meine Hand für ins Feuer lege und sage, da müssen wir wirklich mehr investieren, mehr machen. Und wir können heute mal drüber sprechen, warum es denn so wichtig ist, uns für die Meere einzusetzen, wie wir das auch machen können. Und vor allem aber auch, was wir Frauen denn von diesen wunderbaren Lebewesen in den Meeren lernen dürfen und können, weil da einfach so interessante soziale Bindungen zum Beispiel sind, die so ähnlich sind wie wir. Wir stammen ja auch theoretisch von den Delfinen alle ab. Und irgendwie ist es immer schön zum Angucken, aber so richtig so die Verbindung, dadurch, dass es vielleicht das Meer ist und wir auf dem Festland sind, keine Ahnung, ist irgendwie ganz, ganz strange. Deswegen, ich finde es so schön, dass wir heute hier zusammensitzen können, und herzlich willkommen in der Sisterhood.
Ja, vielen lieben Dank für dieses Intro. Genau, ich bin Bianca und ich arbeite für WDC. WDC kennen vielleicht noch nicht so viele, deswegen sage ich mal kurz, wofür WDC steht. Das ist nämlich die Whale and Dolphin Conservation. Also wir sind eine Tierschutzorganisation, die sich dem Leben der Wale und Delfine und ihrer Lebensräume widmet, also vor allem dem Schutz von ihnen. Und genau, ich bin bei WDC Deutschland, also wir haben quasi verschiedene Büros. Unser Headquarter ist in England, wir haben aber auch eben ein Büro in Deutschland und eins in den USA und arbeiten natürlich weltweit mit vielen verschiedenen freien Mitarbeitern, Forschenden zusammen. Genau, und bekommen da ganz viel Unterstützung. Und im deutschen Team leite ich die Kommunikation. Und genau, ich habe im Prinzip auch jetzt so einen längeren Weg durchlebt, um dann letztendlich jetzt diesen Job zu bekommen, was auch immer ein großes Ziel für mich war und eigentlich jetzt so eine Art Traumjob für mich ist. Also ich habe schon immer eine Faszination für Wale und Delfine gehabt. Es hat ganz klassisch bei mir auch angefangen mit dem Film Free Willy. Tatsächlich, den habe ich damals, das weiß ich, also was weiß ich noch, aber ich kann mich einfach auch durch Erzählungen von meinen Eltern daran erinnern. Ich habe das damals, als ich 4 war, als Videokassette von meinem Onkel geschenkt bekommen, den Film. Und ich habe das hoch und runter geschaut und ich konnte nicht aufhören, diesen Film zu sehen, und war einfach so fasziniert von Orcas. Und das, seitdem war das immer so mein roter Faden. Also ich wollte immer irgendwas mit Walen und Delfinen machen, hab's dann auch nach dem Abi geschafft, zu so einer Orca-Forschungsstation in Kanada zu gehen, und war da dann auch während dem Studium in meinen Semesterferien immer wieder, hab dort mitgeholfen und bin dann irgendwann auf WDC auch gestoßen und hab da angeboten, dass ich gerne ehrenamtlich unterstützen kann, war dann eben an Schulen mit dabei und hab da eben Kollegen von WDC und Kolleginnen unterstützt, mit Kindern zu sprechen über den Wal- und Meeresschutz. Und bin so dann übers Ehrenamt letztlich reingerutscht. Also ich habe dann quasi hauptberuflich in Kommunikationsagenturen auch gearbeitet und wollte aber quasi eigentlich immer zu einer NGO oder zu einer Wal- und Delfinschutzorganisation. Und irgendwann hat sich dann die Tür geöffnet und ich habe eine Stelle angeboten bekommen. Und jetzt seit 2020 bin ich festangestellt als Leitung der Kommunikation im deutschen Team. Und da bin ich ziemlich stolz drauf und freue mich, dass ich das jetzt sozusagen auch als ja mein Purpose so für mich entdeckt habe und damit eben was Gutes tun kann, meine Zeit investieren kann für so ein Thema. Genau.
Das ist richtig, richtig schön. Ich kann das total nachempfinden. Ich weiß noch, als ich klein war und Free Willy das erste Mal gesehen habe, ich habe so Rotz und Wasser geheult am Ende, wo er dann da so, ne, so
Ja.
springt ins Meer. Aber das, oh mein Gott. Es war, und dann gab es noch in Amerika, ich bin ja in New York aufgewachsen, da gab es noch so einen anderen Film, der hieß Zeus and Roxanne. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee,
Das geht
tatsächlich nicht.
um die Beziehung von Freundschaft mehr zwischen einem Hund und einem Delfin. Und da war ich immer so, oh mein Gott, wenn wir einen Hund haben, müssen wir irgendwie am Meer leben, dass der dann auch Friends mit den Delfinen sein kann und so weiter. Und ich war wirklich schon immer auch bei Disney, immer Ariel. Ich wollte immer verstehen, was unter dem Meer abgeht. Fand es total geil, bin auch total fest davon überzeugt, dass die alle, machen sie ja auch miteinander, unter Wasser kommunizieren, nicht so wie wir sprechen jetzt, aber anders, lernen wir ja vielleicht auch heute. Aber ich fand das immer, auch dieses Lied, was Sebastian da von, also Ariel singt, dieses Under the Sea, Under the
Ja.
Sea. So, das war immer für mich so, Darling, it's better, down where it's wetter, take it from me. Und ich war so, ja, ich
Okay.
glaub's dir. Oh mein Gott, ich war echt so völlig mit dabei und mich hat schon immer fasziniert, dass wir so unglaublich viel Zeit damit verbringen, das Universum zu verstehen und irgendwie jetzt Leben auf dem Mars irgendwie planen und da und hier und immer so im Außen schauen
Aber
und
dabei
gar
eigentlich
nicht.
gar nicht so viel über den Ozean wissen, ja.
Danke. Das fasziniert mich, wo ich mir so denke, das ist also so ein riesiger Teil dieser Erdkugel und da ist so viel noch unerforscht und ich meine, wir brauchen auch den Ozean schon alleine. Ich als Breathwork-Teacher, ne, predige das ja immer wieder so für Sauerstoff.
Ja.
Und irgendwie, ich kann es mir nur so erklären, weil es uns nicht in Anführungszeichen direkt betrifft, weil wir halt auf dem Festland irgendwie sind und nicht im Wasser leben. Halt da gern vielleicht mal im Urlaub ist immer, ja, lass an den Strand fahren und so weiter oder tauchen gehen ist ja auch jetzt ganz, ganz in und so. Aber wir haben halt keinen so Bezug zum Ozean. Das ist der einzige, die Art und Weise, wie ich es mir erklären kann, warum wir ja vielleicht da nicht so in die Forschung rein. Wir benutzen ja den Ozean für so unglaublich viele furchtbare Sachen auch, wie mit der Bundeswehr, um Sachen zu testen, insbesondere Waffen oder Bomben und also ein Kram oder wir drillen da einfach in den Erdkern und Erdboden rein, um Öl rauszuziehen. Ich meine, das sind auch furchtbare Jobs, die man da irgendwie hat. Und das wird aber alles immer so ein bisschen von der Menschenmasse weggehalten. Und es gab so ein Buch, das heißt Voices in the Ocean. Und wirklich, mir ist so schlecht geworden, immer wieder, wenn ich dieses Buch gelesen habe, weil das ja für Kapitel immer wieder neue, also Art und Weisen, wie wir den Ozean eigentlich ruinieren, aber warum wir den unbedingt brauchen und warum es so wichtig ist, die Tiere auch zu halten oder auch, was viele ja nicht verstehen, Korallen sind ja auch Lebewesen, die auch zu erhalten und diese ganzen Reefs, die wir haben, die ja mittlerweile fast alle tot sind, auch warum Haie Freunde, so wie bei Findet Nemo, Haie sind Freunde, eigentlich sind und unglaublich wichtig für das ganze Ökosystem ist. Und das ist sowas, wo, ja, ich meine, du kennst das bestimmt vor allem in der Kommunikation. Was sind denn für dich so die Herausforderungen, wo du einfach sagst, so ja, es ist irgendwie schwierig, aber so unglaublich wichtig, das an die Menschen ranzubringen?
Also ich sehe das oft gerne so ein bisschen metaphorisch. Also es ist im Prinzip für mich wirkt es oft so, als wäre das der Ozean so eine Art Decke, also und wir machen sehr viel unterhalb dieser Decke und oberflächlich sieht alles fein aus, wir sehen die schönen Wellen und so weiter, aber was unter der Decke passiert, ist passiert halt so im Stillen und Heimlichen, ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach die Herausforderung dabei, dass wir vieles, was wir dem Ozean antun, gar nicht sichtbar machen oder gar nicht sehen. Also natürlich gibt es dann Bilder von vermüllten Stränden und so weiter, die auch in den sozialen Medien finde ich immer stärker durchkommen und auch thematisiert werden, aber dennoch eben Dinge, die du angesprochen hast, militärische Übungen, ja, Ölbohrungen, Bauarbeiten für Windkraftanlagen und so weiter. Das, also gerade auch der Unterwasserlärm oder eben die unsichtbare Meeresverschmutzung durch Chemikalien und so weiter, das passiert ja so still und leise und davon bekommt niemand was mit. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was wir halt hervorholen müssen. Also man sagt ja auch, dass der Schutz von Landfläche ist viel, viel weiter vorangeschritten, also um Jahrzehnte voraus, dem Meeresschutz. Und ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, dass wir uns halt vor allem auf unseren Lebensraum, das Land, fokussieren und da halt natürlich alles sehen und mitbekommen und von vielem, was halt im Meer passiert, gar nicht so viel mitbekommen. Deswegen ist es halt jetzt all die Jahre auch durchgerutscht und konnte unbemerkt einfach so gemacht werden, ne? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass die Erde im Prinzip so ein bisschen funktioniert wie eine Lunge. Also es gibt zwei Lungenflügel, wie bei uns Menschen im Körper auch. Der eine ist eben der Landlungenflügel und der andere ist halt der Meereslungenflügel. Und im Prinzip sagt man ja auch, 50% des Sauerstoffs auf der Erde stammt aus dem Meer. Und wir schützen eigentlich gerade nur einen Lungenflügel und den anderen lassen wir absterben. Und damit rauben wir uns eigentlich buchstäblich die Luft. Also deswegen ist es ganz zentral, dass wir auch da mehr hinschauen und einfach dafür sorgen, dass wir mehr Meeresschutzgebiete haben, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig der Ozean eigentlich für unser eigenes Überleben auf der Erde ist. Genau, und das ist im Prinzip ja was ich in der Kommunikation für WDC Tag ein, Tag aus versuche zu kommunizieren, ne? Dass wir eben die Wale und die Delfine als unsere Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise darstellen, auch darstellen, welche wichtigen Funktionen sie halt im Ökosystem mehr nehmen. Es ist ja im Prinzip eigentlich alles wie so ein Uhrwerk mit ganz vielen kleinen Zahnrädchen. Und sobald man halt eine Komponente, ein Zahnrädchen verliert oder blockiert, dann funktioniert das ganze Uhrwerk nicht mehr. Also darüber könnte ich zum Beispiel jetzt auch ganz viel erzählen, was Wale und Delfine im Ozean machen. Oder, ja, könnte ich da eben wahrscheinlich auch Stunden drüber erzählen. Genau, aber im Prinzip, sie nehmen total wichtige Funktionen ein und ohne die Wale und Delfine funktioniert im Ozean eigentlich fast nichts.
Ja, vielleicht können wir da ja gerade,
Ja.
das ist ja ein schöner Punkt, einfach mal vielleicht kurz, wenn das geht, drauf eingehen, was sie denn für eine Funktion nehmen. Weil ich glaube, etwas, was ich immer wieder merke, ist, wir Menschen haben ja auch, ist voll spannend, so, das kennst du bestimmt auch, du guckst vielleicht irgendwie so eine Baustelle oder eine Tür an und man erkennt irgendwie durch die Nägel und so ein Gesicht. Weil wir sind
Ja.
neurologisch eher so geprägt, dass wir immer versuchen, irgendwo ein Gesicht zu erkennen, weil das ist das, was verbindet. Und auch bei Delfinen, dadurch, dass das oder Orcas oder eigentlich Lebewesen generell, haben wir irgendwie eher eine Beziehung als zu jetzt Wasser, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Und deswegen finde ich das ganz interessant, vielleicht da einfach mal zu gucken, ja, warum sind denn Orcas und Delfine speziell jetzt so unglaublich wichtig für uns oder auch die Welt und den Ozean generell und was wir vielleicht auch von denen lernen können.
Also das finde ich auch ein wichtiger Punkt und das machen wir uns natürlich auch zunutze über die individuellen Geschichten, also von realen Walen und Delfinen, die Emotionen anzusprechen und über Emotionen erzeugt man halt viel mehr Motivation, sich für den Schutz einzusetzen. Also wir hatten das jetzt auch, dass wir ja verschiedene audiovisuelle Erlebnisse bei der Klimakonferenz in Dubai, also es war letztes Jahr die Konferenz, hatten, also da haben wir so ein großes Event und unser Ziel war da einfach auch, die Entscheidungsträgerinnen vor Ort und Stelle an die Schönheit der Ozeane zu erinnern sozusagen und da über die Emotionen zu bewirken, dass sie sich eben für den Schutz einsetzen. Und eben ist es ganz wichtig, dass wir Wale und Delfine schützen, weil sie sehr zentrale Aufgaben im Meer übernehmen. Also einerseits ist es so, dass Wale und Delfine, wenn sie mal müssen, an die Meeresoberfläche schwimmen und dort halt ihren Kot und Urin absetzen. Und ähnlich wie Bäume und Pflanzen an Land gibt es halt im Meer, in der oberen Meeresschicht, das sogenannte Phytoplankton. Also das ist ja ein Zusammenspiel aus Pflanzen, Algen, Bakterien, allem möglichen kleinen Krebstierchen und so weiter. Und da sind eben halt auch Pflanzenzellen drin, die Photosynthese betreiben können. Also so wie Bäume an Land nehmen sie aus der Umgebung CO2, also Kohlenstoffdioxid, auf und wandeln das um in Kohlenstoff, also Biomasse, das fließt quasi in die Zellen rein und Sauerstoff. Und da spielen eben die Ausscheidungen von Walen und Delfinen eine ganz große Rolle, weil sie natürlich super viele Nährstoffe dann da einbringen in die Meeresschicht. Deswegen sagen wir auch, Wale und Delfine sind die Gärtner der Meere. Man kennt das ja eben auch auf dem Acker, düngt man auch mal mit Pferdeäppeln oder so, ne? Und so ist halt eben bei den Walen und Delfinen auch. Dann durch ihre Schwimm- und Tauchbewegungen bringen sie natürlich viele Nährstoffe auch in Meeresschichten, gerade auch in tiefere Bereiche, wo gar nicht so viel Nährstoffe vorhanden sind. Das heißt, sie sorgen auch dafür, dass andere Meerestierarten gut gedeihen und wachsen können. Sie sind zum Beispiel ganz entscheidend dafür, dass Fischpopulationen gedeihen können. Also viele Nationen machen sich ja immer noch so ein bisschen in Thema Überfischung die Argumentation zunutze, dass es eben sinnvoll ist, Wale und Delfine zu töten, weil sie den Fisch wegessen würden. Aber im Gegenteil, eigentlich brauchen wir Wale und Delfine, damit sie halt eben für gesunde Fischpopulationen sorgen. Also es ist eigentlich so ein, wie sagt man dazu, self-sustaining system oder so. Also, ne? Genau, also dafür ist es wichtig. Und tatsächlich sind auch Wale und Delfine über ihr Leben hinaus wichtig für den Ozean, weil sie speichern zeitlebens Kohlenstoff in ihren Zellen, der dann quasi gebunden ist in den Körperzellen und sich dadurch in der Atmosphäre nicht mehr zu schädlichem CO2 verbinden kann. Und wenn sie sterben, also vor allem die Großwale, sinken dann oft auf den Meeresboden in die Tiefsee. Und da gibt es bis zu 200 verschiedene Tiefseearten, die sich von diesem Walkadaver ernähren können, die dann den Kohlenstoff weiterspeichern und den über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte weiterspeichern. Also auch über ihr Leben hinaus spielen Wale und Delfine da eine wichtige Rolle. Und natürlich, wenn man Wale und Delfine dem Ozean entnimmt oder dafür sorgt, dass es eben weniger gibt, funktionieren all diese Funktionen gar nicht mehr so gut.
Ja, das ist
Genau.
schon krass, ne? Wenn man sich das einfach mal so überlegt. Das ist halt einfach ein Ökosystem.
Ja.
Oder wie du, das ist so, oder wie man bei König der Löwen gesagt hat, a circle of life. So alles bedingt sich gegenseitig. Und wenn man halt anfängt, eine Sache wegzunehmen, dann funktioniert ja alles nicht mehr, weil dieser Zyklus einfach aufhört.
Durchbrochen ist, ja.
Genau, dieser Zyklus einfach durchbrochen wird. Ja, und da gibt es ja auch eigentlich, wenn man schon mit Zyklus irgendwie so ein bisschen redet, ich meine, der Ozean hast du ja schon so ein bisschen angefangen, der hat ja so seine eigenen Rhythmen auch und auch so seinen eigenen Zyklus eigentlich schon, was wir Frauen ja auch haben. Und gerade bei Yoga Sisters haben wir ja viel, um zu gucken, ne, wie können wir Frauen irgendwie uns stärken. Und jetzt haben wir ja so eine tolle Frau wie dich, die sagt, ich will nicht nur Frauen stärken, ich will hier den Ozean stärken und den Lebewesen unter Wasser eine Stimme verleihen. Ich meine, was können wir Frauen denn auch eigentlich für unseren eigenen Zyklus und der eigenen Selbstpflege auch irgendwie vom Ozean lernen? Ich meine, es sind so viele Verbindungen da von dem Ozean und Weiblichkeit, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ich meine, es wird ja auch immer gesagt, Wasser ist Flow und das ist wie Cleansing, aber auch einerseits diese weibliche Energie. Deswegen fühlen sich ja auch voll viele Frauen immer so dem beim Meer so angezogen und da auch eine stärkere Verbindung. Dann haben wir es natürlich auch mit Orcas und Delfinen, mit Säugetieren zu tun, die wir natürlich auch sind und da vielleicht auch eine Urverbindung irgendwie von ganz früher, als wir halt auch alle mal im Ozean waren. Aber ich fände das nochmal irgendwie richtig schön, mit dir ein bisschen zu erörtern, warum wir denn so ähnlich mit diesen Lebewesen sind und vielleicht aber auch wieder unterschiedlich und was wir von ihnen auch als gerade speziell vielleicht auch als Frauen oder vom Ozean auch noch lernen können.
Also ich glaube, ich fange mal damit an. Weiß jetzt nicht, wie viele der Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen, aber bei Walen und Delfinen ist es ja oft so, dass das älteste Weibchen die Gruppe anführt. Man nennt es auch Matriarchinnen oder also die Anführerin heißt auch Matriarchin, vor allem bei den Orcas. Das heißt, die Gruppe ist an sich schon mal sehr stark darauf geprägt, was dieses älteste Weibchen sozusagen für Entscheidungen trifft. Und ich glaube, also im ganz klassischen Familienbild ist es ja dennoch auch oft bei uns Menschen so, dass einfach die Frau in der Familie die Fäden zusammenhält, die einen wahnsinnigen Mental Workload hat, an alles denken muss, guckt, dass alles läuft und funktioniert und ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die jüngeren Familienmitglieder weitergibt. Und so ist es eigentlich auch bei den Walen und Delfinen oder jetzt im Speziellen auch bei den Orcas, an denen gibt es einfach schon sehr viel Forschung, die das belegt und zeigt an schönen Beispielen und Geschichten. Deswegen fokussiere ich mich jetzt mal auf die Orcas. Genau, da ist es aber tatsächlich auch so, dass jedes Individuum in der Gruppe eine eigene Aufgabe und Rolle hat. Also es ist dann so, dass quasi das älteste Weibchen die Gruppe anführt und dann sind in der Gruppe noch Töchter und Enkelchen von von dieser Matriarchin. Aber auch die Söhne bleiben ein Leben lang bei ihrer Mutter. Also die wandern nicht ab zu anderen Gruppen, sondern die treffen dann halt mal punktuell auf andere Gruppen, paaren sich mit anderen Weibchen. Aber eigentlich bleiben die Söhne ein Leben lang bei ihren Müttern und nehmen auch ganz wichtige Rollen ein, um eben die Mutter zu unterstützen. Also sie sind bei der Erziehung der Jungtiere mit involviert, helfen natürlich beim Jagen und so weiter, aber das halt natürlich alles unter der Leitung der Matriarchin. Und es funktioniert so eigentlich total gut. Und ich glaube, ja, da kann man sich bestimmt auch nochmal das ein oder andere abschauen, für das Eigenleben. Einerseits, dass man ja an die eigene Rolle im Familiengefüge quasi glauben kann, seine eigene Stärke glauben kann, dass man sich aber halt auch die Unterstützung sucht und holt, die man braucht. Und nur als Team und als Gruppe kann man halt erfolgreich durchs Leben gehen. Also da kann man, glaube ich, ganz gute Parallelen ziehen. Und dann ist es natürlich auch super faszinierend, was für emotionale Bindungen sie zueinander haben. Also auch da gibt es wieder ganz viele Geschichten und Ausschweifungen, die ich jetzt eingehen könnte. Ist so ein bisschen die Frage, worauf wir uns jetzt fokussieren möchten. Genau, du hattest noch das Thema Zyklen auch angesprochen. Das finde ich auch bei den Orcas total faszinierend. Vielleicht können wir da mal den Weg einschlagen. Und zwar ist es ja so, dass sie eben auch fressen, schlafen, spielen sozusagen. Und dass aber eben dieses Spielen und das Ausruhen und auch die Interaktion mit anderen Artgenossen total wichtig ist für die Orcas und auch wirklich viel Zeit einnimmt. Also bei meiner Zeit auf der Orca-Forschungsstation habe ich das sehr gut beobachten können, wie das bei Orcas ist. Und die sind teilweise wirklich 2, 3 Stunden damit beschäftigt, mit anderen Gruppen zu interagieren, sich an Kieselstränden zu reiben und wirklich das zu zelebrieren fast schon. Einfach mal nichts Überlebenswichtiges zu tun, sondern einfach sich um sich selber zu kümmern. Und ich glaube, das können wir auch in unserem Alltag viel stärker noch einbauen. Dieses Rest is productive, sage ich jetzt mal, ne? Also, dass man einfach sich die Zeit nimmt, sich zu erholen und was zu tun, was einem gut tut und dass das auch wirklich produktiv und wichtig ist, weil wir einfach so getrieben sind von, wir müssen immer irgendwas tun und irgendwie produktiv sein und Dinge erreichen und To-Do-Listen abhaken und so. Und manchmal ist es aber auch wichtig, einfach sich um sich selber zu kümmern und zu schauen, was einem gerade gut tut. Und wenn es halt mal 2 Stunden dauert, dann ist es halt so. Das finde ich auch irgendwie so eine sehr schöne Beobachtung.
Die haben ja auch, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, mit der Community, das fand ich immer so beeindruckend, wenn man so Videos sieht, wie viele Orcas zusammen schwimmen oder auch Delfine. Und ich meine, das sind jetzt nicht einfach nur so 4, 5 Stück, sondern das sind ja richtige Gruppen, die da haben. Und das finde ich immer so wahnsinnig beeindruckend, auch wenn man dann die Audiospuren hört, wie die miteinander kommunizieren und dass auch ja jede Orca-Gruppe und Delfin-Gruppe und auch andere haben ja ihren eigenen, nicht Sprache, aber Dialekt irgendwie auch nochmal, was ich auch so wahnsinnig faszinierend finde, weil ich mir auch so denke, wie geil ist das eigentlich? Was ist das für ein geiler Job, einfach die ganze Zeit rauszukriegen, andere sprechen Dialekt, also so Dialekte nochmal. Und das ist sowas, was mich damals auch voll gecatcht hat, weil ich so gemerkt habe, ne, das ist nicht einfach nur ein Orca. Also jede Gruppe, jede Community ist nochmal anders und da haben die vielleicht nochmal ein bisschen andere, vielleicht Regeln, Umgehensweisen, Kommunikation miteinander. Aber die reden ja auch über Wellen miteinander. Und das ist, was ich auch so spannend finde, weil mich einmal jemand gefragt hat, ja, aber warum ist das denn jetzt so schlimm, wenn man ein bisschen Lärm unter Wasser macht? Und da war ich so, Leute, weil das die Kommunikation komplett da unten stört, ne? Und natürlich das auch was mit deren Ohren und alles macht, weil einfach der Druck unter Wasser ist ja auch nochmal ganz anders. Aber ich finde die Kommunikation so wahnsinnig faszinierend und auch diese soziale Bindung, also dass man einfach beieinander bleibt und das ist sowas, was ich bei uns heutzutage total merke. Ich meine, jetzt kommt Weihnachten und irgendwie ist es voll oft dieser Zwang, nach Hause zu gehen bei vielen Leuten und es ist so gar nicht dieses, vor allem hier in Deutschland, ich merke das bei Freunden von mir, die so aus Spanien oder Portugal oder Italien kommen, da ist es nochmal anders, da ist so Familie und Community ist nochmal so einen ganz anderen Stellenwert, auch gerade wenn Kinder geboren werden zum Beispiel, ist es ganz klar so, dass halt ja die Gemeinde, also der Ort, die ganze Familie dieses Kind heranwachsen lässt und auch da unterstützt. Und hier ist halt alles so, I'm independent, ich mache alles alleine und alles ist lästig und Familie ist immer scheiße. Und ich finde das total schön, eigentlich so zu sehen, dass diese Strukturen haben und diese soziale Bindung auch immer wieder fördern. Und das ist
Auf
sowas,
jeden
wo ich
Fall.
auch immer wieder denke, Mann, Alter, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft falsch gelaufen, dass wir hier auch immer so, du kannst alles alleine. Und ich so, ja, natürlich können wir alles alleine, aber müssen wir überhaupt alles alleine?
Das ist aber interessant, weil ich empfinde das tatsächlich auch so. Also ich gerade, also ich finde es total wichtig, dass wir die Rolle der Frau stärken und so weiter. Aber oftmals habe ich auch so das Gefühl, es schießt irgendwie so ein bisschen über das Ziel hinaus, dass man auch als Frau trotzdem noch Unterstützung annehmen darf und auch einfordern darf. Und dass es halt eben, ja, ein Zusammenspiel ist, ein Teamwork und dass man nur, weil man Unterstützung braucht oder ja, sie einem angeboten wird, sich dadurch nicht schwach fühlen darf. Also ich glaube, das ja, findet man auf jeden Fall auch viele Parallelen in der Welt der Wale und Delfine. Also das ist zum Beispiel auch so, das gibt jetzt zum Beispiel eine Familie, die wir eben auch beobachten, die auch in unserem Patenschaftsprogramm drin ist. Da ist quasi eine Mutter und also eine Matriarchin sozusagen und die hat ihren ältesten Sohn verloren. Also der ist gestorben, der wurde halt einfach jetzt seit einer Weile nicht mehr gesichtet und dann geht man davon aus, dass er wahrscheinlich verstorben ist. Und normalerweise sind ja eben die Orca-Gruppen total eng miteinander verbunden, auch untereinander und eben treffen sich, interagieren miteinander. Und diese Familie ist jetzt relativ zurückgezogen im Moment und hält sich nur in bestimmten Gebieten auf, und ist so sehr mit sich beschäftigt und ist wahrscheinlich auch in irgendeinem Prozess der Trauerbewältigung. Und das ist aber auch total okay. Und da ist jetzt quasi auch eine noch ältere Orca-Matriarchin, die jetzt quasi die andere unterstützt und auch punktuell mit ihr zusammenschwimmt und ihr wahrscheinlich so eine Art Mental Support auch gibt. Und ich finde es auch total schön, solche Geschichten zu sehen. Man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr vermenschlicht oder zu sehr Verhaltensweisen von uns Menschen in die Tiere reininterpretiert. Da sind wir auch immer vorsichtig, aber dennoch, ja, finde ich, sieht man da schon auch gewisse Parallelen oder kann sich da vielleicht auch die ein oder andere Scheibe abschneiden und sagen, hey, sogar die starken Orca-Weibchen, die durch Wellen und was auch immer die Gruppe leiten, brauchen manchmal auch Unterstützung von anderen. Ja, also ich finde, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Also gerade auf dem Forschungsgebiet Kulturen von Walen und Delfinen gibt es so viele Geschichten, die man erzählen kann und wo man einfach sehr viel ja für den eigenen Lebensbereich lernen kann.
Ich glaube, das ist generell so ein Thema, was wir auch letztens im Podcast mit der Almut hatten, wo sie gesagt hatte, es ist halt so ein ungeheilte maskuline Energie in dieser Welt durch halt Patriarchat und sowas, wo uns Frauen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, deswegen hatte ich unter anderem meinen Burnout, weil ich mich so in diese Hustle-Mentalität begeben habe. Weil ich glaube, dass gerade hier in Deutschland, ich habe es in Kanada ein bisschen anders vernommen, ich meine, du warst ja auch da, vielleicht hast du es da auch anders erlebt, aber so Frau sein mit Feminismus wird ja oft irgendwie da ja gesehen, mit den Männern mithalten und das auf einmal diese maskuline Energie mehr anzutreiben von so ne Kopf und alleine und durchpowern. Und ich meine, das ist halt so, wir Mädels wachsen ja auch so auf, dass wir ganz viele, in Amerika haben wir immer Playdates gesagt hatten, also dass viel miteinander gespielt wurden und Jungs sind oft dann schon mehr in so Vereine oder sowas gebracht worden, wo sie halt wie kämpfen müssen, um halt sich da mal höher zu kommen. Ne? Also da wird schon eine ganz andere Art der Upbringing geschaffen und ich glaube, wir Frauen haben halt total, ich merke das ja auch in meiner Arbeit mit Breathwork oder auch viel mit Tantra, weil ich viel mit Frauen arbeite, dass viele Frauen einfach einen Burnout haben, weil sie komplett ihre weibliche Seite abgelegt haben und eben total verwechseln, dass wenn man nach Hilfe fragt oder Unterstützung, dass das eine Schwäche ist, weil das natürlich bei Männern voll oft so war. Ne? Also man muss als Mann einfach alles können und bloß nicht fragen, weil sonst bist du ja der Loser. Und irgendwie haben wir Frauen uns das jetzt über die Jahre auch angeeignet. Und eigentlich haben wir ja eine ganz andere Kraft. Wir haben ja, wie du es jetzt auch so schön bei der Matriarchin von den Orcas beschrieben hast, wir haben ja dieses, einerseits können wir führen, auch aus dieser weiblichen Kraft, weil wir eben diese Möglichkeit haben, so im Englischen sagt man so schön to nourish, ja. Also wir können ja so viel geben auf unterschiedliche Art und Weisen. kann auch in so eine Selbstlosigkeit führen, die auch manchmal gar nicht so schlimm ist, ne? Und gleichzeitig haben wir aber so eine wahnsinnige Stärke auch dadurch, weil wir so ein ganz krasses Wertesystem haben. Wir sind ja auch so ein bisschen multitaskingfähig, also wir können auf alle achten irgendwie und gleichzeitig uns noch dabei behalten. Und deswegen, ich finde es auch total spannend. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was sagen, wenn man jetzt so eine Matriarchin hat. Weiß man denn irgendwie so ein bisschen darüber oder gibt es konkrete Beispiele, wie sie die Gruppe führen oder wie sie auch Entscheidungen treffen? Ich meine, wo wir auch als Frauen vielleicht Parallelen irgendwie greifen können oder auch mehr lernen können, dass wir halt diese weibliche Energie so ein bisschen mehr wieder auch in uns channeln.
Ja, also was bei den Orcas, wahrscheinlich aber auch bei anderen Wal- und Delfinspezies, nur wie gesagt, die Orcas sind halt mit am besten erforscht. Was man da schon rausgefunden hat, ist eben, dass dieses Wissen über Generationen weitergegeben wird. Also eine Matriarchin trägt im Prinzip das Erbe ihrer ganzen Vorfahren in sich, ne? Also
Wow.
man, teilweise ist es wirklich schon so, dass Erfahrungen, die ja, vielleicht die Urgroßmutter gemacht hat, noch irgendwie in der DNA von der Urenkelin mit drinne steckt, obwohl die dieses Erlebnis gar nicht eigenständig durchlebt hat, aber irgendwie wurde es so mit übermittelt, dass sie das auch weiter trägt und weiter an ihre Nachkommen gibt. Also es gibt zum Beispiel das Beispiel bei den Southern Resident Orcas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, aber schon, ja, einige Zeit her, gab es so eine große Fangaktion in Pencove, in den USA, wo halt viele Individuen zusammengetrieben wurden, und welche rausgenommen wurden und an die Delfinarienindustrie verkauft wurden. Dabei sind auch einige Individuen leider gestorben und das war halt ein super traumatisches Erlebnis für diese Orca-Gruppe. Und seit das passiert ist, haben die das über Generationen gemieden, dieses Gebiet, und sind da nicht mehr zurückgekommen. Und da waren dann eben halt auch Individuen dabei, die waren gar nicht bei dem Ereignis dabei, aber die wussten einfach, das ist ein Gebiet, da gehen wir nicht hin. Und ich glaube, so wird bei den Orcas total viel Wissen weitergegeben. Das ist so eine Art Urinstinkt, der sich da so manifestiert, der dann ja an die Nachkommen weitergegeben wird. Und ich glaube, so können wir das bei uns Frauen in der menschlichen Gesellschaft sozusagen auch stärker noch integrieren, dass wir mehr auf unser Bauchgefühl hören, mehr auf die Intuition, mehr vielleicht auch bei unseren Müttern und Großmüttern nachfragen und aus den Erfahrungen und Erkenntnissen schöpfen und eben nicht so in diesen Lebensstil rücken. Wir müssen alles selber entscheiden, alles selber erfahren, alles selber irgendwie bewerten, sondern dass man sich da auch an den Erfahrungen und Erkenntnissen der älteren Generationen vielleicht stärker bedient oder da auch Unterstützung und Hilfe sucht.
Das ist ja auch sowas, was bei uns Menschen jetzt wissenschaftlich auch bewiesen wurde, auch gerade, weil das wurde, glaube ich, nach der zweiten Weltkriegsgeneration da so erforscht, dass die Erfahrungen, die die Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, wie so eine Generation überspringen und dann aber in die DNA von den Enkeln, also bei mir in dem Fall zum Beispiel drin ist. Und ich weiß noch, als das hier mit der Ukraine ausgebrochen ist. Ich weiß nur, ich hatte auf einmal, ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Ich lag nur noch auf dem Sofa, irgendwie so einer Fötusstellung. Und ich habe halt meine beiden, also beide Großelternteile waren alle aus Schlesien und mussten alle flüchten und wussten nicht, wohin, schlimme Sachen passierten. Und dann kamen diese ganzen Nachrichten rein. Und das hat mich so mitgenommen damals. Und ich wusste aber nicht, warum. Also ja, klar, war furchtbar, aber es hat mich physisch, also komplett mitgenommen. Und das ist sowas, was ich glaube, viele Leute, wenn ich vor allem mit manchen auch drüber spreche, immer wegdrücken, dass die sagen, nee, 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 so unsere DNA ist rein und das ist einfach nur so. Und ich so, ja, nee, es kommen ja zwei Menschen mit unterschiedlichen DNA zusammen und die kommt ja auch von irgendwo her. Deswegen für mich ist das total logisch, dass das alles so weitergegeben wird. Und wenn man es vor allem bei anderen Tieren auch sieht, und auch Säugetieren, denke ich mir immer so, warum ist da so ein weiter Stretch? Also ich verstehe manchmal nicht, warum wir Menschen uns immer so als übermächtig, schon wie so Gott über alle so stellen und sagen, nee, bei uns ist alles anders und wir haben das nicht. Ich denke mir immer so, Mann, wir sind doch eigentlich auch alles Säugetiere. So, was ist eigentlich los mit uns? Und es gibt noch so ein wunderbares Buch von einem französischen Philosoph, der heißt Baptiste Morisot. Und ich vergesse immer, wie dieses Buch heißt. Es ist hinter mir in diesem Regal. Liebe es, es ist irgendwie in der Wildnis wandern oder andere spannende Wege oder irgendwie sowas. Und da gibt es ein Kapitel, was er komplett Haien widmet. Also unter anderem auch den Bienen und alles Mögliche. Und er sagt, fängt halt so an, dass er es so faszinierend findet, dass wir Menschen uns an einen Strand für einen Urlaub begeben, uns wundern, dass Haie in diesem Wasser sind, die ja sowieso immer als, ne, so die wollen nur Menschen essen und alles. Und dann, wenn ein Hai einen Menschen dann mal attackieren sollte, weil er den halt verwechselt hat oder was auch immer, dass wir dann gleich tausende Haie umgebracht werden müssen. Also dieses immer dieses Machtspiel von uns Menschen, wir müssen uns sicher fühlen, deswegen bringen wir jetzt einfach alles um, weil wir sind ja hier eh die Entscheider. Und ich denke manchmal so, was ist eigentlich mit uns falsch gelaufen? Also wann ist dieser Punkt passiert, dass wir uns so von der Natur abgekapselt haben? Und es gibt so eine wunderbare, ich liebe diese Frau, die ich hatte die Ehre, mal mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen. Die hat das Buch geschrieben, Why We Matter. Emilia Roy heißt sie. Und sie ist Französin, aber hier schon lange in Deutschland. Und die hat auch irgendwie gesagt, so, es ist schon spannend, dass es halt Mutter Erde heißt und die Frau sowieso ja schon oder auch das Weibliche eine ganz komische Stellung in unserer Gesellschaft hat, ne? Und dass halt da kein Fokus hieß. Und dann hat sie das mal so in so einem, ich glaube, das war im ZDF bei irgend so einem Abendtalk, hat sie das mal gechallenged und war so, was wäre es denn, wenn es Vater Erde heißen würde? Hätten wir da irgendwie was anderes gemacht? War ich so, ah, spannend, so habe ich es noch nie gesehen, das ist jetzt sehr weit gegriffen. Aber ich beobachte das immer wieder, dass ich so merke, irgendwie stellen wir Menschen uns so über alles. Und ich glaube, mittlerweile ist es einfach auch viel aus Angst, weil viele Sachen, die wir machen, ist aus Angst, einfach alles eliminieren, was geht, weil wir sind ein Threat. Und ich finde das so witzig, weil in diesem Buch beschreibt dieser Philosoph das dann halt so, ja, schon irgendwie spannend, ne? Wir begeben uns in das, dass die Heimat von Meerestieren, wundern uns dann, dass sie da sind und uns nicht aus dem Weg gehen und uns vielleicht streifen. Und das ist so was, was ich immer wieder faszinierend an unserem, also menschlichen Benehmen so finde, ne? So was wir nicht kennen, also alles muss uns irgendwie gehorchen, wir stehen über allem und wenn wir dann aber in so Situationen kommen,
Dieser Kontrollzwang, ja.
ja, faszinierend.
Ja, also ich habe da jetzt ein paar Ideen dazu gehabt. Einmal fand ich es irgendwie spannend. Ich habe mir die Frage auch noch nicht gestellt, was wäre, wenn es Vater Erde heißen würde. Andererseits, also ich bin jetzt nicht übermäßig gläubig oder so, aber hat ja quasi Gott eigentlich auch so eine Art väterliche Rolle, der die Mutter Erde geschaffen hat. Also auch da ist es wieder so ein Teamwork, ne? Und irgendwie man braucht beides für ein ausgewogenes Leben. Das fand ich irgendwie einmal spannend. Und dann eben, was ich so faszinierend finde, ist einfach diese Kulturforschung bei Walen und Delfinen. Und eben um diese Gap zu überbrücken, dass wir uns eben nicht nur als die göttlichen Wesen sehen, sondern dass wir halt einfach viele Parallelen zur Natur haben, zu anderen Säugetieren, von denen wir uns auch immer wieder was abschauen können. Und dass wir quasi in unserer heutigen Gesellschaft driften wir immer so ab und setzen uns Ziele und so muss alles aussehen, aber dass wir uns auch immer wieder rückbesinnen und schauen, wie macht es eigentlich die Tierwelt? Und da ist es ja noch viel stärker auf dieses Überleben getrimmt und alles, was die da tun, hat einen ganz bestimmten Sinn und ist einfach ein eingeöltes Uhrwerk sozusagen. Und vielleicht müssen wir uns viel stärker noch wieder darauf besinnen, wie es im Tierreich funktioniert, anstatt das, was wir uns sozusagen in unserer Bubble so zusammengesponnen haben über die Jahre. Genau, also eben in der Kulturforschung bei Walen und Delfinen so viele Beispiele, wo man sagen kann, hey, genau, wie wir es am Anfang auch schon besprochen hatten mit den Zyklen. Wir brauchen irgendwie mehr Ruhephasen, mehr Self-Care und so weiter oder eben auch mehr auf unser Bauchgefühl hören, Unterstützung zulassen und annehmen, als Team agieren. Das sind eigentlich so total simple Sachen, die total logisch wirken, aber wir vergessen das halt oft in unserer Gesellschaft und das ist eigentlich echt traurig, diese Erkenntnis. Aber deswegen auch schön, dass da mehr geforscht wird, dass das auch immer in die Öffentlichkeit getragen wird, dass man viel dazu lesen kann, und dass es so zugänglich gemacht wird.
Ich glaube, auch eine Sache, die mich bei insbesondere Orcas oder auch Delfinen und ja sehr ähnlich auch immer wieder fasziniert, insbesondere auf das, was du jetzt gesagt hast, ist diese emotionale Intelligenz, die die einfach haben. Ich meine, es gibt ja tausende Geschichten von, wie Delfine auch Menschen gerettet haben, wenn irgendwas passiert ist, aber auch untereinander, auch mit anderen Lebewesen agieren. Und dass da unglaublich viel Empathie auch mit ist. Ich meine, jetzt, was du auch gesagt hast mit dieser einen Matriarchin von den Orcas, wo dann wahrscheinlich ihr Sohn gestorben ist und da jetzt Rückzug ist und mehr miteinander dieses wieder ist, ne? Und das ist sowas, was ich war lange in einem Startup, wo es um so Führungskräftetrainings ging, ja. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, wenn wir mit diesen großen CEOs gearbeitet haben oder Management-Ebenen, dass da diese emotionale Intelligenz einfach gefehlt hat. Und die ist halt oft nicht ausgeprägt gewesen. Und man, für viele Dinge gab es keine Empathie oder Verständnis, weil man einfach funktionieren muss. Und ich verstehe irgendwie nicht, wie wir von Lebewesen zu Maschinen, also geworden sind. Und ich merke das jetzt auch so, wenn man so die Technologie anschaut, den Fortschritt von Technologie. Ich meine, das fand ich richtig scary, als Elon Musk gesagt hat, er will jetzt diesen Chip da
Oh
implantieren da.
Gott.
Und dann war ich so, oh
Fand
mein
ich auch
Gott,
richtig gruselig.
so sind wir denn jetzt gelandet? So, what are we doing? Ja, und ich bin
Ja.
immer wieder so, let's go back to the roots. Ja, wir müssen uns umdrehen und mehr bei den indigenen Völkern mal wieder ein bisschen orientiert. Die haben es nämlich gecheckt, die haben mit der Natur gelebt und nicht so
Ja.
gegen sie. Und da war noch viel dieses, was du auch gerade gesagt hast, so Intuition und Herz und so dabei. Und wenn ich mit Frauen arbeite, immer wenn die dann zu mir kommen, ist halt immer die Sache, ich war mal intuitiv und ich habe es verloren. Und gerade wir Frauen sind wahnsinnig intuitiv und können
Ja.
viel aus dem Bauch raus machen, aber wir vertrauen dem alles gar nicht mehr, weil uns das so ausgeredet wurde. Und
Ja.
auch emotionale Intelligenz ist dann immer, ich weiß noch, bei mir war das auch früher im Job, wurde mir dann immer gesagt, wenn ich halt dann reagiert habe, wie ein Mensch das halt tut, war es dann immer, du bist zu emotional. Und also es kam, selbst wenn ich glücklich war, ne, dann war es immer so, du bist zu laut, du bist zu emotional, jetzt bist du zickig, jetzt ba 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 ba. Und ich bin immer so, ja, Wahnsinn, wieso ist das uns irgendwie flöten gegangen? Und das ist sowas, was ich so wirklich beeindruckend finde, was Orcas und Delfine da machen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Beispiele
Ja.
geben für Menschen, die das jetzt gar nicht so kennen, was da so passiert untereinander, auch mit anderen Lebewesen unter Wasser. Weil ich glaube, da können wir uns alle so 80 Scheiben von mal abschneiden.
Auf jeden Fall. Also das ist auch was, was ich immer wieder merke. Ich denke mir so, die Emotionen sind so vielschichtig und die Möglichkeiten, was wir spüren und fühlen und erleben können. Und das ist ja eigentlich das, was das Leben ausmacht, ne? Weil, also das ist so eine Fähigkeit oder was ganz Besonderes. Und wenn wir das
Ja.
nicht auskosten, jede Emotion, also natürlich im gewissen Rahmen, soll jetzt
Ja.
natürlich auch nicht in Depressionen enden oder so, ne, die Trauergefühle, aber dass wir halt einfach auch diese Vielfalt an Gefühlen spüren dürfen und ausleben dürfen. Ich finde das total wichtig, weil das für mich auch so das Leben ausmacht und das ja auch viel schöner ist, anstatt wie so ein Roboter eben nur zu funktionieren und auf einer neutralen Ebene miteinander zu kommunizieren. Tatsächlich finde ich das auch für das Zusammenarbeiten im Team total wichtig, wenn man jetzt ein Meeting startet, dass man nicht so, okay, Agenda Punkt 1 losstartet, sondern erstmal
Genau.
fragt, hey, wie geht's dir heute? In welcher Verfassung bist du?
Check-in.
Genau,
Ja.
und dann einfach auch ein viel besseres Verständnis dafür hat, warum jetzt jemand vielleicht gerade ein bisschen länger braucht, um eine Aufgabe zu bewältigen oder so, weil da einfach privat total viel im Hintergrund läuft oder so. Also für das Miteinander finde ich das total wichtig. Und eben, das sieht man auch bei Walen und Delfinen total gut. Also es gab jetzt letztens so eine, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das von BBC eine Dokumentation war oder so, aber auf jeden Fall wurde da dokumentiert, wie ein Buckelwal quasi am Sterben war. Also der hatte sich, glaube ich, in einem Fischernetz verfangen oder so, oder hatte irgendwie eine Fischerleine um sich rum und konnte sich halt dadurch nicht mehr so richtig bewegen, nicht mehr richtig jagen und ist sozusagen dann verhungert und er war dann sozusagen in seinen letzten Stunden oder Minuten und dann wurde das mit Drohnenaufnahmen und Unterwasserkameras dokumentiert, wie ein anderer Buckelwal ihm sozusagen Sterbehilfe geleistet hat und einfach bei ihm war, ne? Und der hat natürlich auch seinen Plan, seine To-Dos sozusagen, muss Fische jagen, da und dahin schwimmen, sich paaren und wie auch immer. Aber für ihn war jetzt in dem Moment einfach am wichtigsten, bei diesem sterbenden Individuum zu sein und ihm beizustehen, bis er letztendlich dann gestorben ist. Und bei Buckelwalen, Säugetieren, ist ja klar, die müssen auch regelmäßig an die Wasseroberfläche, um zu atmen. Und man hat dann eben gesehen, dass er ihn immer wieder an die Wasseroberfläche hochgedrückt hat, um ihm sozusagen zumindest in den letzten Stunden noch das Atmen zu ermöglichen und zu erleichtern, ne? Und ja, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, sich solche Geschichten anzuhören und zu gucken und zu realisieren, hey, ich bin nicht nur immer in meinen Scheuklappenmodus und meine To-Dos und meine Aufgaben. Ich muss auch mal nach links und rechts gucken und schauen, wo ich jemanden emotional unterstützen kann oder wo jemand einfach Unterstützung braucht, weil er sie vielleicht nicht einfordern kann oder will, aber dass man einfach für die Person dann da ist und ja, einfach sich so gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, eben gerade im Unternehmenskontext geht es total oft verloren. Und sollten wir uns alle vornehmen, das noch stärker zu machen.
Da kommen ja richtig die Tränen von diese Vorstellung, wie der den da immer wieder hoch. Oh Gott, ist das
Ja.
furchtbar. Vor allem, was ich so toll finde, das sind ja gerade auch Buckelwale, das sind ja so majestätische Lebewesen, einfach auch bei Orcas, die sind ja riesig, ne? Also in Kanada habe ich ganz viele, in Vancouver sind die immer zu so einer gewissen Zeit immer so da in den Harbor reingekommen, haben mal kurz so 4 Tage da abgehangen und sind dann weiter nach Alaska da hochgewandert. Und einfach die so zusammenzusehen, das ist so spannend. Und ich denke mal so, wir Frauen sind doch auch so. Das ist wie so, auch so mit Pferden auf dem Land vergleiche ich das. Die haben dieses majestätische Auftreten und sind gleichzeitig so elegant und leicht und trotzdem stark und haben so eine Autorität. Und ich finde so, ja, und wir Frauen sind das doch auch. Und irgendwie haben wir uns das alles wegnehmen lassen durch tausende Scheiße, die passiert ist in der Welt. Und deswegen finde ich auch immer so, ja, Orcas für mich, auch, ich meine, man muss ja bei Orcas nur sagen, ich finde es schön, dass du kein einziges Mal, gut, ist auch dein Job natürlich geschuldet, das Wort Killerwal im Mund genommen hast. Und das ist sowas, wo ich auch immer sage, ich finde das irgendwie auch wieder interessant, dass das so diesen Namen bekommen hat, weil ich mir so denke, da ist auch wieder so diese Extreme. Also entweder ist es so der Orca, der total schön ist und zum Angucken und ästhetisch und dann aber wieder so der Threat-Killer-Wal und der bringt uns
Ja,
alle
klar.
um, ne? Und da denke ich mir auch immer wieder so, ja, spannend, wie wir uns die Geschichten halt so
Zurechtlegen, ja.
genau zurechtlegen, dass es uns halt gerade passt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die halt eben auch in der Kommunikation arbeiten und halt sagen, nee, wir möchten hier auch die Geschichten erzählen, die wirklich stimmen und hier auch die Tiere mehr näher bringen, sodass wir auch verstehen oder erleben dürfen, auch durch Videos oder was auch immer, ja, was es eigentlich für Tiere sind, wie hochgradig sensibel die sind. Und ich auch eigentlich immer wieder sage, eigentlich sind wir Menschen auch hochgradig sensibel. Wir haben es halt nur gelernt, komplett abzukappen und alles, also unserem Kopf viel zuzumuten. Aber eigentlich ist ja auch unser Körper und damit auch Intuition viel, viel schlauer. Und das ist sowas, wo ich auch immer wieder in meinen ganzen Breathwork-Classes immer sage, so, wir müssen ja jetzt mal wieder zurückkommen, ja, zurück in dieses Intuitive mit dem Körper, mit unseren Emotionen, also dieser holistische Gedanke, was Tiere ja automatisch machen. Deswegen für mich wäre das jetzt noch total wichtig, aber auch interessant und vielleicht auch, wenn man jetzt zugehört hat, vielleicht von dir mal einen Einblick zu bekommen, wie man sich denn, also was kann man denn vielleicht, fangen wir mal so an, was kann man denn vielleicht im Alltag irgendwie schon für sich machen oder auch darauf achten, um die Meere und auch die Lebewesen da ein bisschen mehr zu schützen? Was gibt es da so, mal blöd gesagt,
Ja.
aber wir Menschen müssen ja mal klein anfangen, so simple Tools, die man
Ja.
einfach machen kann.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, so einen Samen zu säen und zwar ein Verständnis dafür zu entwickeln, eben, dass wir Wale und Delfine oder auch alle anderen Tiere, die es gibt, nicht schützen, weil es irgendwie schöne, süße Tiere sind, also der süße, nette Delfin, sondern eben, dass sie eine ganz essentielle, wichtige Rolle im Ökosystem Meer und auch auf unserer Erde einnehmen und das quasi, indem wir sie schützen, auch uns selber schützen und unser eigenes Überleben auf der Erde sichern können, sozusagen. Und dass halt eben Wale und Delfine auch allein dadurch, dass sie existieren, ein Recht auf Leben in Freiheit und Sicherheit haben. Also wer sind wir, dass wir bestimmen, welches Tier sterben darf oder welches nicht? Also jedes Lebewesen auf dem Planeten ist da, hat eine Daseinsberechtigung und hat sozusagen ein Recht für ein sicheres Leben. Ich glaube, das zu manifestieren sozusagen in seinem eigenen Kopf ist der erste Samen, den man sehen kann und dann diese Botschaft halt auch in Gesprächen und so weiter immer wieder aufzugreifen. Und was, glaube ich, auch halt viele Entscheidungsträgerinnen und Politikerinnen auch noch verstehen müssen. Genau. Das nächste ist dann halt eben zu erkennen, dass wir eben, auch wenn es nur kleine Schritte sind, aber dass wir eben trotzdem auch was dafür tun können, dass es Walen und Delfinen und anderen Tieren besser geht. Weil oftmals finde ich das so überwältigend, zu wissen, hey, es gibt Unternehmen, die ballern so viel CO2 in die Atmosphäre, die machen so viele schlechte und schlimme Dinge. Was bringt es denn, wenn ich hier meinen Müll sortiere oder so? Aber wenn das eben jeder macht, ist es ein kleines Stückchen besser. Und ich glaube, solche Dinge sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Also eben auf Mülltrennung achten, schauen, welche Produkte man kauft, auf Plastik verzichten, auch bei jedem Spaziergang mal Müll aufsammeln. Also viel Müll im Meer tatsächlich stammt ja von Land. Also ich glaube sogar fast 80% des Mülls im Meer stammt von Land, weil es eben über die Flüsse eingetragen wird, also auch an Flussufern, was eigentlich total fern vom Meer scheint, ist es total wichtig, Müll fernzuhalten. Also wir haben jetzt auch schon sehr viele Cleanups gemacht und da auch Aufklärungsarbeit geleistet und vielen ist das gar nicht so bewusst. Oder auch dieses, was ich zum Beispiel hasse, dieses Zigaretten wegschnicken in die Umwelt. Also eine
Furchtbar.
Zigarettenkippe kann bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen durch den Mikroplastikanteil im Filter und eben die Schadstoffe. Also immer wenn ich sowas sehe, dann ja, bin ich einfach richtig
Sauer.
entrüstet und sauer und versuche dann halt eben auch aufzuklären. Ich weiß auch, dass viele Menschen da vielleicht gar nicht so drüber nachdenken und das gar nicht so bewusst ist, aber eben da das in seinem Umfeld zu verbreiten, den Gedanken ist, glaube ich, auch schon sehr wichtig. Was man natürlich auch machen kann, ist natürlich sowas, ja, wie jetzt unsere Organisation, aber es gibt natürlich auch viele andere zu unterstützen, die sich halt eben auf politischer Ebene für den Schutz, für entsprechende Gesetzgebungen, Schutzmaßnahmen und so weiter einsetzen, dass man eben sagt, hey, ich habe jetzt hier irgendwie die Möglichkeit, 5 € im Monat zu spenden oder so. Und mir ist es wichtig, dass sich da jemand einsetzt und für mich sozusagen die Stimme erhebt. Ich tue dann meinen Teil, eben sammel Müll auf oder guck, was ich esse und welche Produkte ich kaufe und dass es sozusagen ein Zusammenspiel ist. Das kann man natürlich auch gerne machen. Was auch immer wieder ein Thema ist bei uns, ist diese ganze Gefangenschaftshaltung von Walen und Delfinen. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, aber eben Wale und Delfine gehören ins Meer. Dort können sie halt artgerecht leben. Das ist ihr Lebensraum. Delfinarien tun den Individuen sehr viel Leid an und ist halt eben mit sehr vielen negativen Erfahrungen für die Wale und Delfine behaftet. Wann immer möglich halt auf Delfinarien verzichten oder halt nicht in Delfinshows gehen, sondern lieber sich die Wale und Delfine in ihrem natürlichen Lebensraum anzuschauen. Also jetzt vielleicht auch gerade rund um Weihnachten, wenn man irgendwie, ja, keine Ahnung, einen Gutschein zu SeaWorld oder sowas verschenken möchte, also lieber nicht. Oder jetzt, wenn man den nächsten Sommerurlaub plant, das ist ja auch immer so ein Jahresanfang, dass man dann guckt, oh, gehe ich dann in den Sommerurlaub, dass man das halt auch vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behält, was man eigentlich mit dem Lebensraum der Wale und Delfine macht und wie man sie halt eben auch genießen und beobachten möchte.
Ja, da findet man ja auch sehr viel bei euch auf der Webseite auch zu oder auch generell bei euch auf Instagram und erklärt ihr da ja auch immer viel auf, was ich richtig, richtig schön finde und auch einfach wichtig. Ich kann, wie gesagt, nur dieses Buch Voices in the Ocean jedem ans Herz legen, weil ich einfach denke, dieses Buch war unglaublich. Dann gibt es natürlich ganz viele Dokus wie so Blackfish oder, oh, Blackfish, Alter, kriegt mir immer noch schon recht. Oder klar, Seaspiracy war natürlich auch ein Riesenthema. Und du hast es jetzt schon ein bisschen angerissen. Ich glaube, das sind so Sachen, die man easy, also ich habe das auch bei mir im Alltag hier komplett angepasst. Ja, weil du schon gesagt hast, so was man isst, ne? Und es kam ja bei Seaspiracy, wer es gesehen hat, kam ja auch auf, dass diese Plaketten, die teilweise drauf sind, so, dass es so kein Beifang und bla 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 ist, dass das teilweise auch alles Bullshit ist. Bei mir ist es ja so weit, dass es halt, ich dann gar keinen Fisch mehr gegessen habe, weil ich einfach gesagt habe, so ich pack das einfach mental. Mir wird auch schlecht, wenn ich es esse. Und dann hat mein Arzt gesagt, ich brauche aber bitte hier wieder mehr was B12 und Eisen und so und bla bla. Jetzt muss ich da mir irgendwie gucken, wie ich das mache. Aber da wäre für mich irgendwie auch nochmal wichtig, bei was kann man sich denn deiner Meinung nach verlassen, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nicht komplett auf irgendwie Fisch oder so verzichten. Kann ich jetzt diesen Plaketten da trauen? Oder wenn du sagst, man kann schon darauf achten, was man isst, was meinst du genau damit?
Ja, also jetzt in Bezug auf den Müll und die Plastikthematik habe ich natürlich irgendwie jetzt auch auf die ganze Verpackungsindustrie sozusagen so ein bisschen abgezielt, dass man einfach schaut, hey, muss ich jetzt wirklich jeden einzelnen, keine Ahnung, Apfel in einer Folie oder wie
Plastiktüte.
auch immer verpackt irgendwie holen oder reicht vielleicht die Apfelschale aus als
Ja.
Verpackung sozusagen, dass man einfach einmal abspült. Genau, aber in puncto Fisch ist es natürlich echt schwierig. Also das ist im Prinzip so ein bisschen wie beim Bio-Siegel. Mittlerweile gibt es so viele Bio-Siegel auf allen Produkten und man muss sich eigentlich ganz genau durchlesen, was die eigentlich meinen. Also nur weil Bio draufsteht, heißt nicht, dass Bio drin ist. Und so ist es im Prinzip bei diesen ganzen Siegeln rund um Fischprodukte eigentlich auch, also dieses MSC und so weiter, da kann man sich eigentlich mittlerweile nicht mehr sicher sein, dass da nicht doch auch Beifang stattgefunden hat oder irgendeine andere Form, die halt dem Ökosystem schadet. Also viele Fische werden halt in Meeresfarmen oder so Aquakulturen sozusagen gehalten und gezüchtet. Das heißt, mal abgesehen davon, dass es für die Fische nicht schön ist, gelangen da halt auch sehr viele Medikamente in die Meeresökowelt, weil das ist in das Meeresökosystem, weil das natürlich nur durch Netze abgeschirmt ist und alles, was da reingekippt wird, um die Fische zu versorgen, verteilt sich ja im Meer eigentlich, ne? Also da muss man halt schon echt aufpassen. Wir sagen halt immer Meeresfisch, wenn es geht, einfach komplett aus dem Speiseplan lassen. Es gibt ein paar Süßwasserfischarten, die man essen kann. Also es gibt ja auch verschiedene Fischratgeber-Apps und so weiter, wo man dann gucken kann, welche gut essbar sind. Oder es gibt ja auch solche, keine Ahnung, Forellenzuchtanlagen an Land oder so. Also man muss halt für sich entscheiden, ob man Fisch oder tierische Produkte an sich essen möchte. Wenn man das halt eben nicht darauf verzichten möchte, dann würde ich so vorgehen, dass ich mich vor allem auf Süßwasserfischarten fokussieren würde und da eben gucken würde, dass die aus gescheiten Anlagen kommen und möglichst wenig Einfluss auf die natürlichen Ökosysteme nehmen.
Ja.
Genau, also ich persönlich esse jetzt auch keinen Fisch, deswegen kann ich da jetzt keine wahnsinnig gute Empfehlung geben. Muss auch jeder für sich entscheiden, was er mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Aber im Prinzip ja, Meeresfisch ist eigentlich nichts, was man essen sollte.
Ja, es ist was sehr Spannendes. Ich weiß noch, als Seaspiracy, es gab ja auch Cowspiracy, rauskam, weiß ich noch, weil, also wie gesagt, seit Jahren predige ich in all meinen Freundeskreisen, dass wir den Ozean retten müssen. Und als Seaspiracy eben rauskam, war ich so, wer das jetzt noch nicht geschaut hat und mir mal nicht geglaubt hat, so, das, so haben wir es jetzt hier mal bitte. Und da gab es ganz, ganz viele Menschen und auch Bekannte aus meinem erweiterten Freundeskreis, sage ich jetzt mal, die gesagt haben, ich kann mir das nicht anschauen, ich bin noch nicht bereit, aus meiner Blase auszutreten. Und einerseits fand ich das gut, dass sie es gesagt haben, weil es mal ehrlich war und nicht halt so eine dumme Ausrede. Und andererseits hat es aber für mich auch wieder gezeigt, ja krass, das ist halt das, wir fühlen uns eh alle schon so unsicher. Also man will dann wie auf diese kleinen Luxusdinger wie Sushi oder was auch immer nicht verzichten und dann nicht noch ein schlechtes Gewissen haben, was man jetzt noch nicht, in Anführungszeichen, auch nicht mehr irgendwie in dieser Welt essen darf, ne? Weil dann ging ja auch die Debatte mit Avocados los und was in Mexiko da mit den Kartellen irgendwie war. Und dann heißt es ja, hier kein Leitungswasser mehr trinken wegen Mikroplastik und das nicht mehr unterstützen, weil da ist auch wieder irgendein Kartell am Gange und hier. Und dann hörst du hier überall immer, ja, was darf ich denn dann überhaupt noch essen, ne? Und eigentlich fand ich das während Corona ganz schön, dass alle angefangen haben, einfach selbst anzupflanzen. Dann gab es zwar hier im englischen Garten immer Krieg, wer jetzt die Pferdeäpfel von den Polizisten kriegt, weil die sie dann eingesammelt haben zum Düngen. Und da habe ich Streitereien mitbekommen. Ich habe sie zuerst gesehen. Es war unglaublich. Aber da hatte ich so das Gefühl, wir kommen wieder so ein bisschen mehr zu so bewusstem Essen. Und das ist, was ich immer so Menschen dann ans Herz lege, wenn man so sagt, okay, ich will jetzt nicht auf alles verzichten. Ich sage dann aber auch so wie du einfach so, ja, ein Bewusstsein dafür entwickeln. Wo kriegst du es her? Wie oft machst du das? Ist das jetzt so ein Ding, was du einfach jeden Tag gehst du jetzt zu, keine Ahnung, Netto und holst dir da das Fleisch oder den Fisch oder was auch immer, ja, wo du eigentlich schon davon ausgehen kannst, so, nee. Aber dass man dieses Bewusstsein einfach mal anfängt zu haben, dass das ein Lebewesen ist und wo das herkam und wie das halt gelebt hat, ne? Und
Ja,
andererseits
oder
vielleicht
auch
auch.
wie es gestorben ist. Also ich finde, das
Genau.
ist halt auch einfach wichtig. Ich meine, man kann ja für sich die Entscheidung treffen, eben Fleisch oder auch andere tierische Produkte zu konsumieren. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig, oder dass man in der Verantwortung ist, sich dann darüber zu informieren, wie diese Produkte dann hergestellt werden, wie die Tiere behandelt werden, wie die eben auch sterben. Und wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, es ist für mich in Ordnung so oder unter den und den Bedingungen ist es für mich okay,
Ja.
dann finde ich es auch total legitim. Aber schwierig finde ich dann immer eben diejenigen, die sagen, nö, ich kaufe eben mein Fleisch bei Netto und mir ist es wurscht, was hinter den Kulissen passiert. Das kann ich halt als Tierschützerin immer nicht so gut nachvollziehen. Aber auch da, jeder muss das selber für sich entscheiden. Aber ich versuche es auch in meinem Umfeld immer wieder klar zu machen oder auch mal auf Dokumentation hinzuweisen, wo es eben offengelegt wird, um so ein Bewusstsein zu stärken. Ja.
Ja, es ist schwierig. Also wir haben es am Anfang angesprochen. Man muss halt da diese Verbindung irgendwie schaffen.
Ja.
Das ist halt, das, was im Wasser passiert, uns sehr beeinflusst. Und wir
Ja.
da eigentlich uns ein bisschen unterordnen müssen und ein bisschen mehr in dieses Zusammenkommen. Und deswegen finde ich das jetzt auch für mich nochmal so also einen der schönsten Takeaways nach diesem Podcast, so dieses, was Orcas und Delfine sowieso schon machen, in dieser Community zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch für das Ökosystem oh Gott, Sustainable Living da so mit reinzunehmen und da halt nicht immer nur zu denken, ich bin alleine hier, sondern es gibt auch andere. Und das halt alles auch zusammengehört. Ich meine, wie du sagst, jedes Lebewesen hat seine Berechtigung auf dieser Welt und deswegen, ich liebe ja auch zum Beispiel David Attenborough. Und ich schaue gerade mit meinem Freund witzigerweise seine ganzen alten Dokus komplett durch. Und das finde ich immer so schön, wenn er dann so erklärt, selbst einfach nur bei Pflanzen, wie die alle zusammenhängen. Und dann kommen die Bienen und dann muss das passieren. Und dann kommt aber dieses Ding und ist die Biene und das kommt aber wieder hier und alles verteilt sich. Und das ist notwendig, sodass überhaupt unsere Erde so sein kann, wie sie halt ist. Und dadurch, dass wir halt so viel nehmen, ob jetzt vom Ozean, Regenwald oder was auch immer, und nicht dieses Geben passiert, glaube ich, dürfen wir alle, vor allem jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo es immer um Geschenke geht und was will ich, will ich, will ich, will ich, da ist immer wieder dieses ich.
Das ist aber das, was du auch vorhin meintest mit dem, man hat immer den Gedanken, worauf muss ich denn jetzt noch verzichten? Und es ist immer so ein persönlicher Verzicht, aber indem ich mir jetzt irgendwie anmaße, okay, ich habe sozusagen das Recht darauf, Fleisch zu essen oder das Recht darauf, mich so und so zu verhalten, nimmt man ja eigentlich das Recht auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit für andere Lebewesen, so, ne? Und eigentlich kann man den Spieß ja auch umdrehen und sagen, ich verzichte jetzt nicht und das ist jetzt für mich ein negatives Erlebnis, sondern ich verzichte auf was und gebe dadurch einem anderen Lebewesen irgendwie was Positives, ne? Also, dass man so, ja, umformuliert oder einfach das Framing für sich auch versucht, nochmal ein bisschen zu überdenken und anders zu definieren.
Ja, aber auch dieses Geben und Nehmen ist sowas, was ich sowieso finde, sehr verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft. Ich finde auch dieses Geben ist immer gleich Schwäche. So, du zeigst dich, du bist jetzt angreifbar, weil du hast dich ja jetzt so, ne, was gegeben. Und wir müssen nehmen, nehmen, nehmen. Und es gibt so ein wunderschönes Video auch, wo Tausende, also mit Delfinen oder Schildkröten oder was auch immer. Und ich habe es jetzt speziell mit einer Schildkröte im Kopf, die halt so einen Strohhalm wieder die Nase so hoch hatte. Und dann haben halt so zwei Taucher das gesehen und die lag nur noch am Meeresboden und war schon so kurz vorm Ciao. Und dann haben die ihr den ganz vorsichtig diesen Strohhalm rausgezogen und dann ist sie sofort weggeschwommen. Die sind wieder in die Oberfläche und dann auf einmal kam sie wieder hoch mit irgendeiner Muschel, so als Danke, und hat die den dann halt so gegeben und ist dann wieder los. Und ich so, ja, soll es doch auch sein. Geben und nehmen, Freunde. Das ist das schönste Beispiel. Es ist so simpel und es muss nichts Großes sein. Aber deswegen, ja, vielen Dank, dass du da nochmal gesagt hast, was man jetzt so machen könnte, weil ich glaube, ja, viele sind einfach überfordert in dieser Welt und wissen nicht mehr wo und jetzt bla bla bla. Und ich sag halt auch immer so, ich glaube, wenn jede Person einfach anfängt, sich in einem Bereich wenigstens irgendwie
Genau.
einzusetzen, weil es muss jetzt nicht jeder auf den Ozean, wir brauchen auch Leute, die den Regenwald machen, wir brauchen auch Menschen, die sich irgendwie um Smog und sowas kümmern, ne? Aber es hängt halt alles zusammen und ich glaube, wenn wir uns alle irgendwie platzieren, dann kann auch wieder so ein Kreislauf passieren, wo dann halt auch eine Veränderung stattfinden kann. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute gesagt hast, du möchtest hier mal für WDC einfach einen Einblick geben, auch zu zeigen, ja, wie ähnlich diese Tiere mit uns Frauen oder Lebewesen generell sind, was wir lernen können, witzigerweise eigentlich wieder lernen können, weil wir haben das ja alles mal gekonnt, wir haben es nur
Ja, genau.
verlernt.
Back to the roots eigentlich, ja.
Back to the roots. Und deswegen wäre jetzt einfach für mich noch am Ende, wie immer, kriegt ihr das Sister noch die Zeit für ein Shoutout. Es ist deine Bühne, go for gold.
Also ja, wie gesagt, ich finde es immer am faszinierendsten, wenn ich mir bei den Walen und Delfinen anschaue, wie die so ticken und vor allem eben die weiblichen Individuen so stark sind und intuitiv und auf ihr Bauchgefühl hören und so eine Führungsrolle sozusagen übernehmen können, gleichzeitig aber auch verletzlich sind und Hilfe annehmen können. Und ich glaube, das ist was ich gerne viel mehr Leuten irgendwie näher bringen würde oder was mir auch immer wieder hilft im Alltag, mich so zu besinnen und zu sagen, hey, es ist in Ordnung, stark zu sein, es ist in Ordnung, mal schwach zu sein. Eben wie du gesagt hast, das Leben ist irgendwie so ein Flow und es gibt mal Höhen und mal Tiefen und man braucht mal irgendwie Ruhe für sich. Man kann auch mal total, ja, vorpreschen und total viel schaffen und dann braucht man wieder eine Zeit, wo man sich um sich selber kümmert und ich glaube, da kann man sich ganz viel von der Tierwelt und der Natur abschauen und genau, ich hoffe, dass es einfach sehr viele Leserinnen und Hörerinnen eben für sich vielleicht auch noch mal entdecken und sich jetzt über die Weihnachtszeit, wo man so ein bisschen Zeit hat, um zu reflektieren und ein neues Kapitel aufzuschlagen mit dem neuen Jahr, vielleicht sich so ein paar Vorsätze zu fassen.
Ja, was wirklich schön ist, was ich nur empfehlen kann. Ich meine, ich habe den ja schon, aber ihr habt ja auch einen tollen Newsletter, wo immer viele Sachen mit dabei sind, den ihr rumschickt. Bei dem kann man sich ja einfach bei euch auf der Webseite zum Beispiel anmelden. Aber da setze ich auch sonst nochmal hier bei uns in der Beschreibung einen Link. Und jetzt gerade etwas, was, also ich finde eh, wir sind so übersättigt mit allem in dieser Welt. Wir brauchen nicht noch mehr. Deswegen schon seit Jahren sage ich immer, so zu Weihnachten oder Geburtstag oder wie auch immer, dass ich eigentlich gar nichts will. Weil jetzt noch ein Buch hinter mir. Sag immer, muss ich erstmal alle lesen. Aber eigentlich finde ich es schön, einfach gerade an so Tagen wie Weihnachten oder ich mache ja auch immer so ein Thanksgiving-Friendsgiving-Dinner, wo ich auch von euch dann immer so also einen QR-Code erstelle, wo dann ich sage, bitte, ich will nichts für das Essen haben, das ist das Fest des Gebens. Bitte spendet einfach an diese Organisation. Das ist sowas, wo ich auch einfach immer sage, so während Weihnachten gerade gibt es so viele Leute, die sich nicht einfach was wünschen können und ganz viele Lebewesen, die sich auch nicht einfach sagen können, es ist Weihnachten, ich wünsche mir. Wo es einfach auch mal, wie du sagst, ein bisschen so das Besinnliche ist, mal in sich gehen und dass wir einfach auch überlegen, was kann ich denn zurückgeben? Ob das jetzt vielleicht bei euch eine Spende ist oder du hast es ja vorhin schon angerissen, ihr habt ja auch diese wunderschönen Patenschaften, die man machen kann, wo man dann Patin für Delfine und Orca spezielle ist. Finde
Und
ich auch immer
Buckelwale,
toll.
genau, ja.
Genau, und die Buckelwale habt ihr auch. Ihr setzt euch ja auch ganz viel für die Schweinswale auch ein, zum Beispiel, wo man da auch nochmal lernen kann. Oder ob man sagt, man geht zur Tafel und hilft da einfach mal ein bisschen aus, weil da ist auch immer in den Festtagen Not an Mann und Frau. Oder was auch immer, aber ich glaube, das ist sowas, was ich einfach auch nochmal jedem hier oder jeder hier an Weihnachten ans Herz legen kann. Also wie kann man bei diesen Tagen, wo es viel so ich wünsche und ich will, auch was kann ich denn für zurückgeben? Also das, was die Schildkröte auch gemacht hat. Welche Muschel möchtest du denn zurückgeben?
Ja, vielen Dank,
Wegen.
dass du das nochmal so betonst, auf jeden Fall. Klar, also wir freuen uns natürlich über Spenden. Die werden auch gut eingesetzt, also eben gehen vor allem in Schutz- und Forschungsprojekte bei uns. Und wir sind auch immer total dankbar über Unterstützung, also quasi ja ehrenamtliche Aushilfen oder wenn ihr vielleicht irgendwie in einer Kommunikationsagentur arbeitet und in bestimmten Posten für Pro Bono Unterstützung für NGOs oder sowas habt, sowas ist auch total willkommen. Wir haben immer wieder Situationen, wo wir irgendwie mal ein Video brauchen oder sonst irgendwas. Also auch dahingehend könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden. Und ich möchte mich auf jeden Fall auch nochmal bedanken, dass wir hier die Chance hatten, zu sprechen. Und ich freue mich immer total darüber, wenn Unterstützerinnen und Unterstützer mit uns zusammenarbeiten wollen und wenn wir so auch so die Beziehung sozusagen stärken können und einfach gucken können, was macht ihr denn, was machen wir denn, wie können uns gegenseitig unterstützen. Also für mich war das jetzt auch sehr spannend.
Sehr schön. Ach, das
Genau.
war nicht der letzte Podcast, sagst du ja. Du hast ja schon immer wieder gesagt, da könnten wir jetzt auch drüber. Und da gibt es tausend Geschichten. Ich will sie alle hören.
Ja, genau. Also man könnte sich da wirklich Stunden drüber unterhalten, je nachdem, welche Richtung man gehen will. Aber eben, es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Also gerne, gerne wieder.
Wir kommen immer wieder. Das war jetzt mal so der kleine Introduction zu diesem Thema. Aber es gibt ja wie das ganz schrecklich jetzt von mir, wie das Meer tief ist, gibt es auch ganz viele Erzählungen, die auch in die Tiefe gehen können. Oh Gott, na dann die furchtbare Schluss jetzt. Bianca, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deinen Einsatz, den du bei BDC bringst, auch alle bei euch im Team. Das ist ein immer wieder unterschätzter Job, gerade bei NGOs. Ja, wo ich aber auch immer wieder sage, eigentlich müsste es mehr davon geben, wo man einfach sagt, wir machen etwas Größeres und der Purpose ist nicht ich selber, sondern halt dem Größeren etwas dienen. Deswegen Hut ab, Chapeau. Und
Dankeschön.
vielleicht sehen wir uns heute Abend auf dem Tollboot, dann kommen wir mal vorbei und lernen uns persönlich kennen, da würde ich mich richtig freuen. Und
Gerne.
sonst treffen wir uns sicher immer wieder zweimal im Leben.
Auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, dass wir hier da sein durften.